Bei Münster Jasper Günther 25 Punkte. Ich weiß nicht, ob der vielleicht von der Trikotzeremonie in Ulm da sich
ich
gedacht
möchte
hat,
auch
das
Trikot.
Will ich auch mal. Ja. Starkes Spiel, ja.
Der Per kriegt immer alles. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ich hier im Podcast gesagt habe, oh, Koblenz ist so ein toller Standort, das ist so professionell aufgestellt, die gehören einfach in die Pro A.
Könnten wir das vielleicht auch mal auf eins von deinen Knöpfchen da legen? Nur, dass wir uns regelmäßig daran erinnern. Nicht, dass es immer nur 91 Rebounds
ja,
sind.
Ja, die Knöpfe sind alle schon belegt, sagt er bestimmt.
Erstklassig, zweitklassig, der Pro A Podcast.
2 Wochen sind schon wieder um und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erstklassig, Zweitklassig. Lukas und Thorsten sind natürlich auch am Start. Hey.
Hallo.
Hallo.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ich hier im Podcast gesagt habe, oh, Koblenz ist so ein toller Standort, das ist so professionell aufgestellt, die gehören einfach in die Pro A. Wisst ihr das noch? Das habe ich mehrfach gesagt.
Kann ich mich jedenfalls besser daran erinnern, als dass Jordan Barnes nach Heidelberg soll.
Könnten wir das vielleicht auch mal auf eins von deinen Knöpfchen da legen? Nur, dass wir uns regelmäßig dran erinnern. Nicht, dass es immer nur 91 Rebounds
ja,
sind.
Ja, die Knöpfe sind alle schon belegt, sagt er bestimmt. Ja.
Ich bleib dabei, in die Pro A gehört Koblenz auf jeden Fall. Ob die Organisation so professionell ist, ja, kann man sich drüber streiten. Wir haben im letzten Podcast viel drüber gesprochen. Seitdem ist wieder was passiert. Yasin Turan war ja der neue Head Coach, ne? Vom AC zum HC befördert worden. Ja, dann hat er mal gewonnen und schwuppdiwupp am nächsten Tag war er wieder weg und dann stand da jemand anderes, den man auch kennt, nämlich Marco Vandenberg.
Ja, also sehr, sehr interessante Personalrochade da insgesamt in Koblenz. Auch vor dem Hintergrund, dass man ja vorher gesagt hat, ja, Yasin Turan hat eigentlich vorher sowieso schon alles gemacht, bis auf das Ingame-Coaching. Deswegen darf der jetzt da weitermachen. Und ihm das dann nach 2 Wochen, wo er ja eigentlich, also was willst du in 2 Wochen machen, ganz ehrlich, gar keine richtige Chance hatte, sich zu beweisen, dann zu sagen, ach, wir nehmen doch jemand anders. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr interessant und ich bin sehr gespannt, wenn wir da ein bisschen vielleicht hinter die Kulissen gucken können in den nächsten Wochen, auch was die Spielerrotationen angeht. Richmond ist gekommen, es gibt das sich streng haltende Gerücht, dass der nur für die zweite Mannschaft gemeldet werden konnte und nur 5 Aushilfsspiele machen darf, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Das hat auch auf schönen Dank irgendjemand gegengerechnet und hat gesagt, nee, Moment, es sind erst 17 von den 19. Erst 17 Profispieler im Laufe einer Saison, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Sei es wie es sei, es ist dieser Standort kommt einfach nicht zur Ruhe. Ob das mit Marco Vandenberg leichter wird, die Trierer Vergangenheit wird zumindest ein bisschen da wach. Ich bin mir nicht sicher, ob das damit jetzt das Drama seinen letzten Akt gefunden hat.
Aber da kann man ja weiter rotieren, da ist ja die Lizenz wahrscheinlich egal, da kann man beliebig austauschen, wäre also noch auf jeden Fall Potenzial da.
Ja, gegen Einwurf großer Scheine geht das bestimmt.
Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass da bei den Lizenzen vielleicht doch das eine oder andere durchgerutscht ist und es am Ende so sein wird. Wir werden sehen, wenn Richmond mehr als 5 Spiele macht, war es nicht so. Wenn er dann plötzlich verletzt ist, dann war es vielleicht so.
Ja, Yasin Turan bleibt weiterhin als Assistant Coach mit an Bord, gibt ein herrliches Bild von ihm, wo er neben dem Trainer steht und er wirklich richtig motiviert guckt. Also wer das nicht gesehen hat, gerne mal auf dem Insta-Kanal von Koblenz vorbeischauen. Und ja, Thorsten hat es eben gesagt, vielleicht schauen wir hinter die Kulissen. Wir werden hinter die Kulissen schauen, denn Thomas Klein hat uns schon zugesagt für den Podcast. Das Ganze wird dann Anfang März sein, da wird die Folge rauskommen. Deswegen dauert immer so ein bisschen, bis wir durch die Gäste rangeschafft haben. Aber da werden wir drüber sprechen und da auch schon mal großes Dankeschön, dass er sich bereit erklärt hat. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
Bin sehr gespannt, was bis dahin noch alles passiert dort.
In Bochum ist auch jemand Neues am Start, nämlich Ray Thornton. Und was ist der reingestartet in dieses Mannschaftsgefüge? Erstes Spiel einfach mal 12 von 12 aus dem Feld getroffen.
25 Punkte, ein neuer Spieler plus 45, hallo.
Kann man mal machen, ja. Also Fechter sowas von chancenlos in Bochum untergegangen. Und jetzt möchte man vielleicht denken, ja, vielleicht waren die 2 Jungs aus der BBL nicht dabei. Doch, waren sie. Und trotzdem macht Bochum einfach sein Ding. Irgendwie so eine Déjà-vu-Story wie letztes Jahr. Also mal gucken, was da jetzt passiert und ob jetzt der große Bochumer ran losgeht. Ich denke, in der Organisation werden sie es alle hoffen und dran glauben. Mal abwarten, wie sich so die nächsten Spiele entwickeln.
Ja, es könnte wirklich genauso sein, dass das jetzt der TJ Crockett ist und dann gib ihm. Ich bin sehr gespannt, ja.
Dann gab es noch in Dresden eine Verpflichtung, da haben wir auch drüber gerätselt, wird da irgendwie was kommen? Da wurde gesagt, ja, wir wollen eigentlich die Saisonziele erreichen. Deswegen wurde jetzt Casey Benson geholt, wurde reagiert auf die Verletzung von Grayson Murphy. Benson kennt man auch noch aus Schwenningen, 2020, 2023, 12 Punkte hat er ungefähr da im Schnitt gemacht. War die Abstiegssaison.
Also der konnte offensichtlich den Ball fangen, ja.
Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage.
Ja, aber Dresden hat jetzt auch viermal in Folge verloren. Vielleicht auch tatsächlich eine gute Idee, da noch einen dazu zu holen und vielleicht wieder so ein bisschen die Trendwende einzuläuten und noch im Kampf um die Playoffs eingreifen zu können, ja.
Ja, mal gucken. Also, ihr habt es gesagt, hat bei Schwenningen 12 Punkte gemacht, beim wirklich chancenlosen Absteiger. Wenn man sich mal anschaut, wie Jakob Knauf gerade in Frankfurt performt, gut, ist eine andere Situation natürlich immer für einen Spieler, der kommt in ein komplett anderes Gefüge, spielt mit einem anderen Trainer, ist irgendwie anders unterwegs. Und Fabo Strauß wird sich sehr, sehr genau überlegt haben, wen er da mit reinholt in seine Mannschaft und von wem er glaubt, dass der A bezahlbar ist und B trotzdem weiterhilft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da Geld ausgegeben hätten, einfach nur, dass da ein Name steht zur Sicherheit, sondern da muss schon auch die Überzeugung da sein, dass der jetzt weiterhelfen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie der performt, eben gerade weil er aus einem Abstiegsteam kommt und da jetzt nicht der alles überragende, alles zerlegende Spieler war, sondern mit 12 Punkten solide performt hat, aber mehr auch nicht. Und es wäre ihm ja zu wünschen, dass er jetzt in Dresden zeigt, dass er durchaus auch in einem anderen Teamgefüge noch mehr geben kann.
Ja, bin ich auch gespannt und alle, die zuhören, werden wahrscheinlich ja beim Hören dieser Folge schon mehr wissen, weil am Mittwoch wird ja gespielt und beide Teams, die wir gerade besprochen haben, Dresden und Bochum, zwei sehr wichtige Spiele. Bochum spielt in Quakenbrück und Dresden in Münster, also beides zum jeweiligen Saisonziel vielleicht direkte Konkurrenten. Schauen wir mal.
Könnt ihr euch noch an die Folge erinnern, wo ich gesagt habe, mit dem Sportdirektor wird in Düsseldorf alles besser?
Wie lang ist deine Liste? Wie oft kommt das heute noch mit? Könnt ihr euch noch erinnern?
Ich mache mich hier gerade selbst komplett schlecht in diesem Podcast und lege alles offen. Aber Miles Ossay, der ist jetzt auch wieder weg, kam ja mit Ben Changu. Ben Changu haben wir schon vor 2 Wochen verkündet, dass er weg ist. Aber Miles Ossay hat den Verein jetzt auch noch verlassen. Damit machen wir aber das Ding jetzt erstmal dicht. Ich habe gedacht, wir schauen ganz kurz in die BBL, was da los ist, wer potenziell in die Pro A kommen könnte. Aktuell sieht es nach Crailsheim und Heidelberg aus. In der Pro B, ich will auch mal drauf schauen, wer potenziell nach oben kommen könnte. In der Nordstaffel Schwelm, Leverkusen und Köln jeweils 13 Siege. Also Hansi Knarrt wieder richtig am Rasieren. Und in der Süd, da Rhöndorf mit 15 Siegen aktuell auf der 1, vor Erfurt mit 12 Siegen. Das so als kleine Wasserstandsmeldung, aber auch da ist ja noch ordentlich was zu spielen.
Ja, Leverkusen Köln haben sich da ja auch schöne Derbys geliefert, eigentlich auch am Seitenrand. Hansi Knarrt gegen Stefan Beek. Und bei Hansi Knarrt ist doch Assistant sogar noch Mike Koch, also 93 Europameister da im direkten Duell in der Pro B.
Ja, und Hansi Knarrt wurde jetzt auch nochmal vom Geschäftsführer gelobt. Da wurde gesagt, da stand nie zur Debatte, dass er irgendwie mal rausfliegen könnte, sondern man hat immer an ihm festgehalten. Hat Hansi ja hier im Podcast auch erzählt. Wer es nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören. Letzte Saison, Hansi Knarrt war hier zu Gast. Eine sehr, sehr hörenswerte Folge. Gucken wir auf das vergangene Wochenende, auf ein paar Spiele, zum Beispiel Jena gegen Trier. Das war ja das absolute Topspiel und weil es ein Topspiel war, ging es direkt auch mal in die Overtime.
Ja, da habe ich während des Gießenspiels irgendwann mal gesehen, dass Trier da mit 17-2 gestartet ist und habe dann nur so am Rande das Endergebnis mitbekommen, aber nicht diese Dramatik, dass dann am Ende Mike Zirbis mit dem Dreier noch die Verlängerung erzwungen hat. Übrigens sein erster und einziger Dreier direkt drin, 100% die Saison. Also das hat offensichtlich alles gehalten, was es versprochen hat bezüglich Spitzenspiel. Hinten hat, glaube ich, 34 Punkte für Jena gemacht, also Top-Spiel, ja.
Ja, hinten 35 Punkte, sei Bruno Francis dagegen nur mit 3 und 2, aber Lawrence Bank war auch wieder voll am Start mit 22 Punkten.
Er ist eine Bank, der Mann.
Ja, also ich glaube wirklich ein Spiel an Dramatik und an einfach Zutaten für einen geilen Basketballabend kaum zu überbieten. Jena im letzten Viertel 33-17. Das bedeutet, da hat Trier nochmal ganz schön die Flatter gekriegt und ich glaube, Zirbis hat auch 2 Korbleger entsprechend verlegt, bis er sich dann den Gamewinner geschnappt hat. Plus dann auch noch Drama mit der Uhr. Der Buzzerbeater von hinten, war er in der Zeit, war er nicht in der Zeit. Die Anzeige am Korb leuchtete rot. Auf der Uhr waren noch 0,1 Sekunden. Das heißt, so ein minimaler Zeitversatz war da gegeben. In der Ausschreibung steht, okay, im Zweifel zählt die rote Umrandung. Natürlich sollen beide synchron laufen. Ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegt. Also so rein von meinen physikalischen Grundkenntnissen würde ich davon ausgehen, dass es so einen kleinen Versatz immer gibt und dass man, wenn nicht beide Systeme direkt an derselben Anlage über dasselbe Kabel gesteuert werden, wahrscheinlich immer irgendwie eine kurze Latenzzeit gibt. Man kennt das vom Online-Spielen. Und von daher weiß ich gar nicht bei 0,1 Sekunden, ob man das jemals hinkriegt, dass das wirklich auf die hundertstel Sekunde genau läuft. Nichtsdestotrotz natürlich super ärgerlich für Jena, dass da der möglicherweise spielentscheidende Wurf zu spät kam oder nicht zu spät kam, je nachdem, welche Uhr man fragt.
Ja, aber Schiedsrichter Carsten Straube hat es dann nochmal gesehen, hat es noch korrigiert, dann über die anderen beiden Schiedsrichter hinweg. Und damit stand dann die Entscheidung. Jena übrigens auch 20 Rebounds mehr geholt als Trier, hat am Ende trotzdem nicht gereicht.
hat jetzt 10 Siege in Folge, also die marschieren weiter einfach vorne weg.
Und bei Jena, also man sieht ganz klar, auf wen das Spiel ausgerichtet ist. Also die beiden Imports da, die machen für meinen Geschmack tatsächlich auch zu viel. Also da treten die anderen Spieler, die bei Jena noch mit dabei sind, so ein bisschen in den Hintergrund, weil es im Zweifel eben dann die große Hintenshow wird. Also logischerweise, ich meine, das sind Top-Performer, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Für mich trotzdem eher schöner Basketball, wenn dann einfach nochmal rotiert wird und am Ende eben vielleicht auch mal so ein Zirbis das Ding reinschweißt, als dass man sowieso weiß, im letzten Angriff wird halt der Ball zu hinten gehen. Das ist für mich irgendwie der schönere Basketball.
Gießen gegen Bremerhaven. Da wurde im Stream gesagt von dir, Lukas, eigentlich ein Topspiel, auch wenn es die Tabelle gar nicht hergibt. Es war von Gießen in der ersten Hälfte definitiv kein Topspiel. Das sah erstmal gar nicht gut aus. Am Ende trotzdem der Sieg für Gießen, 74-69.
Ja, das Spiel wurde rein über den Kampf und den Willen gewonnen. Und vorneweg sind da Jonathan Meyer und Stefan Funditsch in der zweiten Halbzeit marschiert. Während in der ersten Halbzeit Bremerhaven wirklich super gespielt hat. Also die haben defensiv Gießen überhaupt keinen Raum gelassen. Gießen war aber auch sehr ideenlos. Hat man auch gesehen, die beiden Point Guards Wilson und Krajkovic haben überhaupt nicht performt. Krajkovic hat, glaube ich, 0 von 9 Dreiern geschmissen. Und dann hat aber Bremerhaven in der zweiten Halbzeit irgendwie gegen die immer lauter werdende Halle nicht so richtig mehr Lösung gefunden und haben, glaube ich, die gesamte zweite Halbzeit weniger Punkte gemacht als im ersten Viertel. Ja, das war ein reiner Willenssieg und so ein Sieg ist für die Bindung zwischen Team und Fans in Gießen sehr wichtig. Die hat bisher, ich will nicht sagen gefehlt, aber es war noch nicht so diese Euphoriewelle wie letztes Jahr. Vielleicht ist so das der erste Schritt in die richtige Richtung, weil ich war am Samstag da in der Halle, sind viele da äußerst glückselig, wie noch bei wenigen Spielen dieser Saison aus der Halle gegangen, eben weil es so eine Energieleistung war.
Ja, Gießen 19 Offensiv-Rebounds, das also wirklich unterstreicht das, was du gesagt hast, nochmal, denn da wird wirklich gecrashed und man geht zum Board, man will diesen Ball haben und das ist bei Bremerhaven auf der anderen Seite nur 5 davon. Das hat, glaube ich, den großen Unterschied gemacht in diesem Spiel.
Und ja auch die Schwachstelle von Gießen bisher, was die Offense-Rewards angeht, also dass sie da jetzt nachgebessert haben, umso wichtiger. Dann gab es ein Spiel Frankfurt gegen Koblenz. Auch da gab es eine Overtime, 74-71. Das Ganze war wohl aber eher schleppend. Koblenz 3 Viertel gewonnen, Frankfurt dann im letzten Viertel mit 14-4. Aber schön war es nicht. Trotzdem Richmond mit 17 Punkten am Ende. In einem seiner vielleicht 5 Spiele, wer weiß das schon. Aber hat da auf jeden Fall beigesteuert, dass Koblenz eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs war. Trotzdem, erster Sieg von Marco Vandenberg sollte es nicht sein.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, ja.
Sprechen wir über Hagen gegen Paderborn. Auch das ein richtig heißes Spiel. 100-92 am Ende. Ja, da merkt man immer wieder, Paderborn ist eigentlich wirklich gar kein schlechtes Team. Auch wenn die unten im Tabellenkeller festhängen, die können eigentlich lange mithalten. Es reicht halt irgendwie nicht.
Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen natürlich bedenklich. Wenn du nie so richtig chancenlos bist, gerade gegen die Top-Teams, da kannst du dann immer sagen, ja gut, am Ende hat sich die Qualität durchgesetzt. Aber wenn du es dann auch gegen die direkten Konkurrenten nicht so richtig schaffst, da spielst du dann vielleicht auch auf Augenhöhe. Aber wenn du da mal so spielen würdest wie jetzt in Hagen, wäre vielleicht auch angebracht, aber es ist schwierig für Paderborn aktuell.
Ja, und bei sowas kommt dann immer wieder auch der Kopf mit dazu, weil du natürlich irgendwann in Minute 35 anfängst nachzudenken und ein bisschen, auf gut Deutsch gesagt, die Hosen voll hast. Und da meldet sich dann einfach die kleine Stimme, bitte nicht schon wieder, bitte nicht schon wieder. Gerade wenn du es gewohnt bist, dass es eben immer wieder daneben geht und dass du immer wieder negative Erfahrungen machst, das ist super, super schwer, da aus diesem Loch rauszukommen, weil das Einzige, was hilft, ist gewinnen. Und das ist das Paradoxe daran. Was du tun müsstest, um zu gewinnen, ist dich einfach nicht drum scheren. Aber damit du dich nicht drum scherst, musst du gewinnen. Also klassisches Henne-Ei-Prinzip. Gefreut habe ich mich für Lukas Meyer, der gebürtige Langgönzer hier aus der Gießener Umgebung, 22 Punkte gemacht und liefert richtig ab seine Leistung da im Paderborner Dress. Es hilft nur den Paderbornern gerade leider nicht. Und für Steven Esterkamp, glaube ich, auch eine ganz, ganz schwierige Situation, da jetzt ganz unten im Tabellenkeller angekommen zu sein. Das ist schon schwierig für den gesamten Standort.
Stimmung war auf jeden Fall gut bei dem Spiel. Wer es noch nicht gesehen hat, Martin Schmidt, unser letzter Gast hier im Podcast, der war bei WDR aktuell vor Ort. Im Studio hat er so ein bisschen berichtet über den Hallenneubau, dass der jetzt gescheitert ist, aber auch generell, was Hagen ausmacht. Da gab es auch so eine kleine Doku von dem Spiel. Also Ischelandhalle, die geht schon ordentlich ab aktuell und die Fans sind wirklich da sehr euphorisch.
Also ich kenne ein paar Leute, bei denen war die Stimmung wahrscheinlich nicht so gut bei dem Spiel.
Das reicht jetzt auch mal mit der Werbung für Hagen. Hier und da noch eine Doku und da...
Dresden gegen Karlsruhe, das war eine richtig knappe Kiste. 89-92 am Ende hat Karlsruhe da gewonnen. Und das, obwohl sie nur mit 8 Spielern vor Ort waren. Also wirklich eine richtig kleine Rotation. Da mussten alle ordentlich performen, damit das am Ende dann reicht.
Ja, jetzt muss man natürlich bei Karlsruhe auch dazu sagen, die haben grundsätzlich ja eigentlich nur eine 10er-Rotation. Aber wer gefehlt hat, das ist halt der Knackpunkt. Also insbesondere Bakary Diba, der hat, und das sehr zu Freude meines Manager-Games, bisher in der Saison ja extrem gut performt und sehr, sehr viele Punkte gemacht, sehr viele Rebounds beigesteuert, ist einfach eine Stütze und hat den nächsten Schritt zu seiner vorherigen Station in Tübingen gemacht. Und wenn der nicht dabei ist, das ersetzt du natürlich als Karlsruhe nicht einfach so. Umso lohnenswerter und umso bemerkenswerter ist es, dass sie es tatsächlich geschafft haben, in Dresden zu bestehen zu 8. Dresden das letzte Viertel 34 Punkte gemacht, 34-23 gewonnen. Es hat aber dann irgendwie doch nicht gereicht, um den Bock so richtig umzustoßen.
Und das, obwohl Tanner Graham 28 Punkte, 14 Rebounds und 7 Assists gemacht hat. Also der springt da schon so ein bisschen wieder in die Bresche rein, wegen der Verletzung bei Grayson Murphy. Aber hat nicht gereicht. Dafür bei Karlsruhe Dennis Tanzl fast mit einem Double-Double, 16 Punkte, 9 Rebounds.
Und was Dresden natürlich extrem wehtut, ist 6 von 20 Dreier. Also dieser schnelle Spielstil. Dieser schnelle Spielstil, nach vorne zu rennen und das Ding einfach drauf zu ballern und grünes Licht zu haben, das funktioniert natürlich viel, viel besser, wenn du dann auch triffst und dich in so einen kleinen Rausch spielen kannst. Und wenn du nur 6 von 20 Versuchen triffst, dann ist das halt auch irgendwo ein Downer, weil du denkst so, okay, was ist denn eigentlich los? Denn Shooters gotta shoot, du musst einfach weiterwerfen. Aber irgendwann, wenn du dann den dritten daneben gemacht hast, dann brauchst du halt auch mal einen Plan B.
Wir haben eine Frage bekommen über Instagram, da hat Liam geschrieben, seht ihr Mike Flowers nächste Saison immer noch bei den Kirchheim Knights?
Also erstmal sehe ich ihn in meiner Pro-A-Manager Starting Five. Go.
Ich nicht, natürlich, aber...
Immer noch bester Scorer in der Liga, also der ist gut unterwegs.
Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also nach 2 Jahren mit so einer Performance, Kirchheim ist klar auf Playoff-Kurs aktuell. Kann ja auch gleich noch kurz auf das Spiel gegen die Atlanta Dragons gucken. Wieder Flower Power, irgendwie 32 Punkte, glaube ich. Ihr habt die Wurfquoten vielleicht im Kopf. Jemand, der so durchgehend 2 Saisons nacheinander in der Pro A performt, da bin ich mir fast sicher, dass da irgendein Verein ein bisschen mehr Geld noch auf den Tisch legen wird. Ich weiß natürlich nicht, was der Bosic-Estriche-Deal da in Kirchheim eingespült hat. Plus gegebenenfalls, ich glaube, es gibt diese so 2 oder sogar 3 Eventspiele in Göppingen, wo natürlich auch ein bisschen Cash noch mehr fließt als sonst. Das sind zwar alles gute Sachen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendein anderer Verein sagt, jemand, der so performt, dem legen wir auch ordentlich Asche auf den Tisch. Und ich glaube, für Kirchheim war es wirklich ein Glücksfall, dass er diese eine Saison noch dran gehängt hat. Aber meine persönliche Einschätzung ist, die Fans werden sich davon leider verabschieden müssen.
Wurfquoten aus dem Feld, 10 von 18 in dem Spiel, 6 von 9 Zweiern getroffen und 4 von 9 Dreiern.
Das ist solide, ja. Ja, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Gut, wir wissen auch nicht, wie die private Situation von ihm ist. Vielleicht fühlt er sich einfach auch scheiße wohl da. Und also ich habe es ja letzte Saison, fand ich schon mega überraschend und jetzt wäre es noch überraschender, ja.
Ich habe einen neuen Estrich bekommen, kann deswegen nicht weg.
Ja eben, genau, wer weiß, was da so los ist. Jonas Niedermanner hat ja hier gesagt, in Kirchheim ist es grundsätzlich alles sehr schön.
Ja, der Mann ist 25, der hat noch ein paar gute Basketballjahre vor sich. Das heißt aber auch, der muss eben auch einen Ticken ans Geldverdienen denken, denn er ist halt 25. Also der hat jetzt auch nicht noch irgendwie 10 Jahre vor sich, bis er dann quasi seine Schäfchen ins Trockene gebracht hat, sagen wir mal so. Es würde mich sehr überraschen, wenn wir den nächstes Jahr noch in Kirchheim sehen würden.
Bei Atland, Nicolas Tschurtschoumis weiterhin sehr, sehr gut unterwegs, 25 Punkte und Jacob Forrester mit 26 Punkten, 10 Rebounds in diesem Spiel, hat am Ende aber wieder nicht gereicht für die Atlanta Dragons.
Ja, letzte Viertel 30-18 für Kirchheim. Überhaupt kann man so ein bisschen an den Viertelverläufen diesen Satz Basketball ist ein Spiel der Läufe so ein bisschen festmachen. 18-28, dann 25-16.
Weißt du, was super ist? Wenn du ins Mikrofon redest.
Ja, da kann ich aber die genauen Viertelstände nicht sehen.
Ja, dein Handy ist so etwas Bewegliches.
Ja, ja.
Ihr wisst, was ich sagen wollte.
Denkt euch einfach. Ihr habt es zwar nicht gehört, aber denkt euch, was Lukas sagen wollte.
98 Rebounds.
18, 28, 25, 16, 20, 25, 30, 18.
Was war das jetzt?
Hier, Lottozahlen. Nee, die Viertelergebnisse.
12, 93, 8. hä? Das ging mir zu schnell. Guck wieder darüber beim nächsten Mal, das ist besser.
Dann dauert es ein bisschen. Ich wollte eigentlich nur sagen, ein Paradebeispiel für Basketball ist ein Spiel der Läufe.
Und ich wollte noch gerne sagen, dass bei Nicolas Tschutschumis auf jeden Fall noch irgendwo ein Zugwortspiel rumliegt, aber mir fällt es bisher noch nicht so richtig gut ein. Können wir vielleicht noch drauf rumpfeifen.
Ja, sein Zug hat jedenfalls keine Bremsen aktuell, der spielt gut.
Ja doch, er hat nämlich die Flowers-Bremsen.
Da ja gut, haben, das ist natürlich richtig da. Für meine guten Freunde.
Sind wir jetzt beim Uso?
Ja.
Ach, weil er Grieche ist.
Ja, um die Ecke und...
Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel, Simon.
Dafür, dass es einfach Kirchheim gegen Adlern war, war da jetzt ganz schön viel Blödsinn dabei.
Gucken wir nochmal auf Münster gegen Nürnberg. Am Ende 86 zu 94 aus Sicht von den WWU Baskets Münster. Nürnberg jetzt auch wieder so ein bisschen besser unterwegs.
Ja, aber auch die Münsteraner, also die sind ja nach wie vor auf Kurs. Ich habe ja immer so ein bisschen orakelt, wartet mal ab, da wird noch der eine oder andere Gegner kommen. Aber achter Platz für...
Das war ein sehr schönes Wisst ihr noch, als ich das gesagt habe?
Nichtsdestotrotz, also aus Münsterer Sicht kann man, glaube ich, mit der Hinrunde und dem bisherigen Saisonverlauf sehr, sehr zufrieden sein. Und wenn es dann am Ende die Playoffs tatsächlich werden sollten, glaube ich, geht da das eine oder andere Fässchen Freibier auf. Jetzt gegen Nürnberg, die sind so ein bisschen am Laufen gerade tatsächlich. Jetzt plus drei, die letzten drei gewonnen. Hatten ja so ein kleines Zwischentief, auch nach der Verletzung von Basti Doret. Nicht so richtig in Tritt gekommen und jetzt gerade wieder aktuell ein bisschen aufgefangen, so ihren kleinen Dip, den sie hatten. Bei Münster Jasper Günther, 25 Punkte.
Ja, hat er schon mal so viel gescored? Also
ich weiß nicht, ob der vielleicht von der Trikotzeremonie in Ulm da sich gedacht hat,
auch ein
das
Trikot.
Will ich auch mal.
Ja, ich will auch das mit dem Trikot unter dem Dach. War ich jetzt mal 25, aber starkes Spiel, ja.
Der Per kriegt immer alles, ich nicht.
Muss wieder an Weihnachten, muss ich wieder sagen, ich habe 3 Punkte gegen Gießen gemacht und dem sein Trikot hängt da.
Jedenfalls Nürnberg, glaube ich, auch wieder auf einem ganz guten Weg. Für die wird es noch interessant. Schaffen sie den Anschluss noch? Da müssen sie jetzt ein bisschen weiter liefern in den nächsten Spielen. Mal gucken, wie es dann nach dem Mittwoch aussieht. Aber auf jeden Fall sich auch wieder gefangen.
Bayreuth, 3 Niederlagen in Folge gehabt. Jetzt gewonnen gegen die ART Giants aus Düsseldorf, 76-71. Müssen wir aber erstmal auf Düsseldorf schauen, denn da ist ja Daniel Noal jetzt wieder zurück. Der war ja sehr, sehr lange verletzt, aber der hat jetzt 17 Punkte gemacht. Davor im Spiel 15 Punkte. Also das ist jetzt neuer Leistungsträger bei Düsseldorf zumindest.
Ich mag mich irren, aber ist der Mann nicht auch Deutscher?
Aber ich habe mal gelernt von dem Bremerhavener Livestream-Kommentator, dass er Daniel Noal wohl heißt, weil er Deutsch-Amerikaner ist. Vielleicht irre ich mich aber auch.
Hm.
Vielleicht ist Lawrence Bank auch Deutsch-Amerikaner. Ja,
das weiß man nicht.
Dan the Man, wir bleiben einfach dabei. Ja, Bayreuth 76-71 gegen Düsseldorf. Ich bin mir nicht so ganz sicher, da ich das Spiel tatsächlich nicht sehen konnte, ob Düsseldorf so viel besser performt hat als beispielsweise damals im Spiel gegen Gießen oder ob Bayreuth sich einfach gedacht hat, gutes Pferd, hochspringen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kein Statement-Sieg für Bayreuth, dieses 76-71 in Düsseldorf. Für den Bundesliga-Absteiger gerade Platz 9 in der Tabelle. Ich glaube schon, dass da irgendwie die Hoffnung ein bisschen anders war, dass man nicht gerade noch um den Einzig in die Playoffs kämpfen muss. Bin andererseits natürlich auch irgendwo so da unterwegs, dass man sagt, ja, der Verein muss sich insgesamt neu aufstellen. Medi ist weg, jetzt sind es die Fans von BBC und nicht mehr von Medi. Da ist ja schon auch einiges im Umbruch.
Ja, die haben ja nachdem Düsseldorf gegen Gießen so verloren hat, ja Bayreuth quasi genauso hoch verloren. Und da war ja richtige Totengräberstimmung im Bayreuther Umfeld, dass hier alles den Bach runtergeht. Und so richtig, ja, in Tritt sind sie die ganze Saison noch nicht. Sie haben es bisher nicht geschafft, irgendwie mal längerfristig in den Playoff-Plätzen zu bleiben, sondern sind immer so zwischen 9 und 11 eigentlich gependelt. Mal gucken, ob sie die Playoffs noch erreichen. Aber es ist ja grundsätzlich gar nicht so einfach als Absteiger sofort wieder richtig gute Saisons hier abzuliefern. Ich meine, Tübingen hat, glaube ich, 4 Saisons gebraucht, um überhaupt mal wieder in die Playoffs zu kommen. Hagen war Ewigkeiten nicht in den Playoffs. Also das ist kein Selbstläufer, dass das so hinhaut wie hier jetzt auch in Gießen. Die zweite Saison in Folge, die wahrscheinlich in den Playoffs enden wird. Deswegen, mal gucken. Trijančić wird schon, ihm wird was einfallen.
Ja, und der BBL auch kein Selbstläufer. Wir haben eben drauf kurz geschaut, dass aktuell Crailsheim und Heidelberg da unten drin hängen. Aber Tübingen vorletzter. Auch das läuft nicht so ganz. Also klar, muss man auch einfach sehen, das ist natürlich ein Aufsteiger gewesen, aber Fechter dafür vorne mit dabei, ne? Das kann ja auch ganz anders gehen.
Und da performt dann so ein Joschka Fernar deutlich besser, also was heißt deutlich besser, aber der spielt richtig gut, so was
man. Aminu auch. Also die haben ja auch einen guten Kern gehalten aus der Pro-A-Mannschaft.
Aber das hätte ich bei Fernar zum Beispiel nicht gedacht. Der war in der Pro-A jetzt nicht ganz so auffällig, dass er da jetzt so abreißt.
Und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob in der Pro-A wirklich irgendein Team mit dem reinen Saisonziel Klassenerhalt antritt. Das kann ich mir in der Bundesliga schon deutlich eher vorstellen, weil da einfach auch noch viel, viel mehr Geld im Spiel ist und die Schere zwischen Arm und Reich da schon gigantisch ist. Also wenn man sich anguckt, was der FC Bayern da für ein Etat hat und dann was der Mindestetat ist, was wahrscheinlich manche Vereine auch nur auf dem Papier durch dubiose Deals zurechtrechnen können. Da ist wahrscheinlich schon nochmal, okay, wir wollen irgendwie drinbleiben, wenn es geht, und nächste Saison wieder Bundesliga spielen. Gefühlt hat in der Pro A ja jedes Team Playoff-Ansprüche angemeldet. Und das ist bei 8 Plätzen von 18 halt ein bisschen schwierig.
Gut, haben wir die Mathematik erledigt. Wobei ich das jetzt bei so Aufsteigern wie Fechter 2, ob die jetzt unbedingt sagen, wir wollen unter die ersten 8, aber ja, ich weiß, worauf du hinaus.
Vielleicht wollen die auch in die Bundesliga.
Ja, dann das wäre auch stark. Beide Fechtermannschaften in der Bundesliga, würde das gehen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Ich habe eine Frage an euch. Was war denn bisher euer Saisonüberraschungsmoment?
Dass das Gästeticket in Koblenz 7 € kostet? Nein. Positiv wie negativ oder grundsätzlich einfach?
Hau raus.
Mein Überraschungsmoment war definitiv Koblenz, weil ich das komplett anders gesehen hätte im Vorfeld. Dass die anders performen, dass sie von vornherein deutlich besser mitspielen. Klar, Verletzungen und so, aber das hat mich doch überrascht.
Aber war das nicht schon auch in der Pro A, in der Pro B irgendwie absehbar? Also da hat es ja auch ganz viele Anläufe gedauert und auch
ja,
da.
Aber die hatten zwar auch einen starken Kader, aber ich fand den diesmal schon überzeugend. Also wenn dann bloß Kota hingeht, ein Oliveira und generell noch ein paar andere, wo du denkst, das müsste eigentlich klicken. Also ich habe die deutlich besser gesehen als aktuell und ich hätte nicht damit gerechnet, dass so ein Chaos ausbricht.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die nicht tatsächlich besser stehen würden, wenn man das Ganze ruschieren und natürlich klar, Verletzungen steckst du nie drin, aber wenn man die einfach mal in Ruhe hätte machen lassen, ob die sich nicht hinten raus noch besser entwickelt hätten, als es jetzt ist. Und ich hatte einfach von der Pro B auch irgendwie so ein komisches Bauchgefühl. Da hat es ja auch lange gedauert mit sehr, sehr vielen, sehr guten Leuten, bis dann tatsächlich im letzten Anlauf der Aufstieg in die Pro A geklappt hat. Und irgendwie scheint das da so eine Story zu sein.
Ja, richtig. Ruhe, stimmt, war in der Pro B eigentlich auch nicht. Und also Pluskota kommt ja überhaupt nicht in Tritt. Gut, er war auch am Anfang verletzt, aber eigentlich ist das jetzt auch niemand, der so richtig viel Eingewöhnungszeit braucht. Ich weiß nicht, irgendwas scheint nicht zu stimmen.
Ja, aber also gerade Pluskota ist, glaube ich, auch jemand, der sich wohlfühlen muss und der extrem davon lebt, dass es ihm Spaß macht, was er tut. Und ich weiß nicht, ob das wirklich allen Spielern gerade Spaß macht, was da so in Koblenz rundherum passiert. Wenn du weißt, so irgendwie, keine Ahnung, nächste Woche kommst du in die Halle und alle Gesichter sind neu und du weißt eigentlich gar nicht mehr die Namen von den einzelnen Leuten und brauchst sie dir im Zweifel auch nicht merken, weil der vielleicht 3 Tage später wieder weg ist oder nur 5 Spiele machen darf.
Vielleicht fährt aber auch den ganzen Tag den PS Karlsruhe Lions Bus.
Das kann sein,
hat gar keine Zeit mehr für Basketball.
Ich bin mir immer noch sicher, er hat in sich nur geliehen.
Ja, aber stimmt, so richtig viel Spaß wird das da wahrscheinlich nicht machen. Was als positive Überraschung, jetzt wenn wir sagen mal Mannschaften, würde ich tatsächlich Fechter 2 nehmen. Da habe ich wirklich damit gerechnet, dass die deutlich chancenloser sind. Und ich fand auch den Auftritt in Gießen einfach sehr erfrischend. Das hat richtig Spaß gemacht, den Jungs da einfach zuzugucken, wie sie Spaß am Basketball haben, sich da gar keinen Kopf machen, wenn sie irgendwelche Fehler machen. Also das hat mich doch sehr erfreut, auch wenn das Ergebnis dann natürlich blöd war für Gießen. Aber irgendwie hat das Spaß gemacht, ja.
Ich bin tatsächlich ein bisschen negativ überrascht von Paderborn. Ich habe irgendwie so da das Hansi-Gnad-Phänomen im Kopf. So, Esterkamp wird es schon richten und er hat ein gutes Händchen für Point Guards und findet gute Leute. Und bisher scheint sich das irgendwie noch nicht so richtig zu bewahrheiten. Natürlich bist du immer davon abhängig, welche Läufe passieren und wie funktioniert es. Ich meine, gucken wir uns Adland an. Da war es ja zu Saisonbeginn relativ ähnlich. Die stehen auch immer noch mit unten drin, aber haben es dann zumindest mal geschafft, 1 oder 2 Spiele zu gewinnen. Und ich hätte tatsächlich Bochum vor der Saison auch einen deutlich größeren Sprung zugetraut und hätte damit gerechnet, dass Felix Banobre als Ersatz für TJ Crockett jemand findet, der so liefert. Vielleicht hat er den jetzt gefunden, war ja damals auch eine Nachverpflichtung. Vielleicht geht ja jetzt wieder die Reise durch die Decke. Schauen wir mal. Ich würde mich ja freuen, wenn meine Saisonprognose da noch ein bisschen tatsächlich zutreffen würde. Warten wir es mal ab. Ich habe irgendwie so die leise Zweifel dran.
wie wir alle gar nicht so auf dem Zettel hatten, in der Performance ist ja auch Jena. Also, dass die da vorne marschieren unter den ersten drei.
Ja.
Das haben wir auch nicht gesehen, ja.
Das haben aber viele andere auch nicht gesehen. Also habe ich aus dem Umfeld schon von anderen gehört, die gesagt haben, das hatte niemand auf dem Zettel so richtig. Wie ist mit Frankfurt? Wie seht ihr das? Weil da waren sich ja auch sehr viele eigentlich einig, dass es schon gut performen könnte. Ich meine, so mega schlecht ist es nicht, aber auch nicht komplett überzeugend, ne?
Also klar, die waren Aufstiegskandidat. Ob man davon ausgehen konnte, dass die so wie Tübingen und Vechta so richtig vorne wegmarschieren, weiß ich jetzt nicht, aber es ist schon sehr ruckelig. Also auch die Siege sind nicht immer überzeugend. Mal gucken, ob sie ihren Top-4-Platz da noch halten können bis zum Ende der Saison.
Jetzt ziehe ich mal meinen Phrasenjoker. Wichtig ist, welchen Basketball man im April spielt. Und gerade Wucherer-Teams sind ja dafür bekannt, dass sie einfach Zeit brauchen, sich zu entwickeln und sich an diese sehr freie Art, wie man Basketball spielt, zu gewöhnen und einander zu vertrauen. Von daher glaube ich, dass Frankfurt noch nicht den besten Basketball spielt, den die als Team hinkriegen können. Es müssen aber auch sehr viele Dinge passen, dass die da hinkommen. Denn das ist natürlich abhängig von den Egos. Das ist abhängig von dem Gefühl, was man bekommt bei einem Spiel. Es ist abhängig davon, dass man einfach einen guten Vibe hat, wenn man ins Training kommt, wenn man zum Spiel geht. Das können wir von außen alles nur sehr, sehr schwer berücksichtigen. Und ich bin gespannt, ob sie dann tatsächlich, wenn sie A, in den Playoffs spielen werden, weil da bin ich mir sicher, oder B, dann vielleicht auch Heimrecht haben, ob sie danach jeweils eine Schippe drauflegen können und dann noch ein Stückchen näher zusammenwachsen. Und da für mich tatsächlich auch die Frage, kann Jena diese Performance weiterbringen? Oder geht da hinten raus irgendwann die Luft raus, weil man denkt, okay, es ist sowieso wieder die Hintenshow.
Ja, dem Hinten geht die Luft raus.
Hinten piept die Ente, sagt der Frank Buschmann immer.
Ja, bei Frankfurt ist halt so ein bisschen, wir haben ja eben über Paderborn gesprochen, dass die auch Spiele, wenn sie gut spielen, nicht gewinnen. Frankfurt gewinnt seine Spiele, wenn sie scheiße spielen, und das ist ja auch eine Qualität. Und
gutes Pferd, hochspringen und so weiter.
Man kennt das. Von wegen bestes Pferd im Stall, da haben sie vorher schon jeden anderen.
Wer ist bisher euer Best-Performer im Pro-A-Manager-Game?
Da habe ich lange nicht mehr nachgeguckt.
Ich habe mich ja damals gelöscht, als ich mich versehentlich für Frankfurt registriert habe.
Das hätte ich auch gemacht.
Dann wollte ich nicht mehr.
Völlig verständlich, mein lieber Simon. Das ist halt auch, bevor man da mit einem Skyler dann lieber gar nicht gewinnt.
Wahrscheinlich so das Bomb direkt das Internet gehen. Gelöscht. Ja.
Ich habe so gehofft, dass es keiner sieht, ohne Mist, ey.
Das hat, glaube ich, auch keiner. Also ich habe es nicht gesehen.
Aber ich habe es im Podcast erzählt. Erinnert ihr euch damals an diese eine Folge?
Einmal habe ich da was im Ferienlager. Top-Performer. Also ich selber bin schon mal keiner. Ich kann nicht mehr diese Fan-Tabelle sehen, also in dieser Liga. Gruppen, deine Gruppe.
Also bei mir ist es auf jeden Fall Mike Flowers. 391 Punkte.
Ah, doch, ich kann es wieder sehen. Ich bin auf Platz 7, nur ein Platz hinter Thorsten.
Ja, aber eben ein Platz hinter Thorsten.
Wenn ich nur,
das ist das alles Entscheidende an diesem Manager-Game.
So, Top-Performer, wie geht das denn jetzt her?
Da hat der Simon wieder was zu schneiden. Eieiei.
Bisher ist vorne mit 310 Wilson. Wird er nochmal übertrumpft von irgendjemandem? Nein. Ja, also Dwayne Wilson, 310 Punkte.
Da war ich super überrascht, dass der, glaube ich, in den Pro-A-Statistiken insgesamt ziemlich weit oben mitmischt, was so Punkte pro Spiel angeht und insgesamt die Point-Guard-Leistung.
Ja, zweitbester Scorer, oder?
Ja. Und Assists verteilt er auch ein paar. Es war jetzt auch am Samstag das schlechteste Spiel eigentlich von ihm, glaube ich, zumindest in den zurückliegenden Spielen. Und dann hat er aber vier wichtige Punkte am Ende doch auch gemacht. Das ist dann auch eine Qualität auf jeden Fall. Aber der ist es. Und Simon hat sich ja gelöscht. Wer ist denn, kann man auch sehen, wer der Top-Performer insgesamt von allen Spielern ist? Das wird wahrscheinlich auch Flowers sein.
Ne? Ich habe keine Ahnung. Hängt ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen davon ab, wer letzten Endes wen wie oft in die Starting Five gestellt hat. Da gibt es ja
Bonuspunkte. Ich stelle nie einen in die Starting Five. Deswegen, vielleicht sollte ich das mal machen, damit ich dich noch überhole.
Ja, wird nicht passieren.
Es ist jetzt Ehrgeiz geweckt. Ist ja direkt morgen. So, Simon. Pleasure, Meredith oder Mann? Du darfst entscheiden.
Ich würde Pleasure, glaube ich, nicht nehmen, weil der nicht mehr spielt aktuell.
Und ich war mir sicher, kleiner du sagst Pro-Tipp. Jetzt genau deshalb Pleasure. Und dann wäre ich aber angezählt gewesen, halt er sicher.
Nein, ich möchte nur dein Bestes.
Okay.
Dann dein Geld.
Meredith oder Man?
Nimm Man.
Gut.
He's the Man.
Lagerpush, Bedime, De Oliveira.
Bedime.
Okay. Nee, Bedime war zuletzt nicht gut. Aber du hast es
gesagt. Du musst jetzt tun, was ich sage.
Ja, wegen für den morgigen Spieltag mache ich das mal. Weil es ist immer noch besser, als keine aufzustellen. Wie sonst
geht der wieder ab.
Leonard Bohner, De Oliveira oder Fundic?
Fundic.
Breitlauch, Kirchner, Meredith oder Plescher? Scheiße, jetzt nochmal die Plescher-Chance. Nein, nein, nein.
Nehmen wir Breitlauch. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Wilson, Schneider, Kirchner.
Oh.
Eigentlich beachtlich, dass ich mit dieser Mannschaft nur Siebter bin.
Dann würde ich wieder Wilson nehmen, weil der wird es nicht auf sich sitzen lassen.
Das ist ein guter Call. Dankeschön. So, ja. Dann haben wir das jetzt abgespeichert und sind sehr gespannt, was mir das morgen bringt. Dreimal unsportliche Fouls. Auch mal nett. Guter Manager-Einschub.
Habt ihr auf dem Schirm, wer gerade Top-Rebounder der Liga ist?
Ich habe das eben nachgeguckt, weil ich dachte, vielleicht gibt es irgendwas Lustiges bei diesen Statistiken. Hab gesehen, Fundic ist Dritter oder Vierter, Top-Rebounder, scheiße. Grünlo, 10, irgendwas.
Jawohl, genau. Echt? Johann Ui. Grünlo. Und tatsächlich auch bei den Blocks vorne mit dabei, 2,3 pro Spiel. Also richtige Top-Performance von dem Rastermann. Sehr, sehr gut. Tom Alte übrigens Platz 3 von Bochum. 7,7 Rebounds, ja. Dazwischen noch Aaron Carver von Bayreuth mit 8,4 und dann besagter Stefan Fundic mit 7,3.
Noch ein Spiel. Carver hat bei Bayreuth jetzt im letzten Spiel auch ein Double-Double gemacht, 24 und 12. Auch nochmal ein Fakt untergebracht hier in das ganze Gelaber.
Welche Mannschaft scoret denn am meisten?
Hagen.
Bochum.
Hagen tatsächlich mit 88,7 Punkten. Und dann haben wir ja jetzt auch endlich was gefunden, mit dem wir aufhören können, weil der Simon hat jetzt auch mal...
Genug zum Schneiden.
Definitiv,
ja. Nimmt er uns unsere Förmchen weg und dann ist Schluss.
Damit sind wir am Ende angekommen tatsächlich. Wir wollten eigentlich heute noch einen Gast unterbringen. Das hat leider kurzfristig nicht geklappt. Deswegen haben wir wieder ein bisschen gelabert. Lukas müsste eigentlich glücklich sein bis an sein Lebensende, dass wir wieder eine Laberfolge draus gemacht haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal haben wir dann wieder einen Gast. Also glauben wir, ansonsten labern wir halt wieder.
Ja. Denken wir uns wieder lustige Spielchen aus.
In diesem Sinne, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist sie sowieso veraltet, weil es Mittwochspiele gab, aber da sprechen wir dann vielleicht beim nächsten Mal drüber, wobei dazwischen auch wieder 3 Millionen Spiele sind in der Pro A. Es geht ja alles weiter.
Du verstehst es wirklich, den Leuten das Ding schmackhaft zu machen.
Was machst du nochmal beruflich?
Ich arbeite im Marketing, da mache ich das genauso. Kaufen Sie nicht.
Aber erst nach dem Kaufvertrag, das ist ganz, ganz wichtig.
Was haben Sie denn da gemacht?
Also, falls ihr es bis hierhin geschafft habt, ich freue mich und entschuldige mich für alles.
Ciao, ciao.
Das war Erstklassig, Zweitklassig. Der Pro-A-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.